Die Epistel steht bei Hiob im zweiten Kapitel und ist gleichzeitig der Predigttext. Es begab sich eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan: Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan: Hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Haut für Haut, und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zu dem Satan: Siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb! Er aber sprach zu ihr: Du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sie Hiob nicht mit seinen Lippen. Aber als die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort, Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuach und Zophar aus Naama. Denn sie wurden eins, dass sie kämen, ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht. Und erhoben ihre Stimmen und weinten, und ein jeder zerriss sein Kleid, und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war.
Liebe Gemeinde, wir schreiben das Jahr 1755. In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon herrscht reger Handel. Viele Kaufleute verdienen gutes Geld. Am 1. November hört man ein lautes Krachen wie bei einem Kanonenschuss. Es folgt eine kurze Stille. Danach schlägt ein fürchterliches Erdbeben zu, sodass Häuser, Paläste, Kirchen wie Kartenhäuser zusammenfallen. Aus zerbrochenen Küchenöfen schlägt Feuer. Angefacht vom Wind wächst es immer weiter an. Ganze Häuserzeilen stehen in Flammen. Die Überlebenden laufen weg von den Flammen, kriechen, humpeln Richtung Hafen. Hier fühlen sie sich sicher vor dem Feuer. Doch plötzlich bricht eine über 5 Meter hohe Wassermauer auf sie herein. Dieser Tsunami setzt das grausame Werk der Zerstörung fort. Innerhalb eines Vormittags wird die Stadt Lissabon fast völlig zerstört. Die einen sterben in der Kirche während des Gottesdienstes, es war ja der Allerheiligentag. Die anderen verbrennen in ihren Häusern und wieder andere ertrinken. Es trifft Gerechte und Ungerechte, Verbrecher und fürsorgliche Mütter. Kann so etwas, liebe Gemeinde, das Werk eines guten Gottes sein? So ein Erdbeben ist ja nicht von Menschen gemacht, wie etwa ein Krieg. Da könnte man noch argumentieren, weil die Menschen nicht auf Gott hören, tun sie Böses, überschreiten Grenzen, die sie nicht überschreiten sollten, beginnen einen Krieg und Gott lässt das zu, warum auch immer, aber die Menschen sind es ja, die es tun. Bei einem Erdbeben sind nicht die Menschen die Akteure, sondern Gott selbst. Er lässt die Erde beben, nicht nur damals in Lissabon. Auch heute in der Türkei und in Syrien. Er richtet solch ein Zerstören an. Damals im 18. Jahrhundert in Lissabon waren es fast 100.000 Menschen, die starben. Vor knapp 10 Jahren bei dem Tsunami 2004, da waren es 200.000, und bei dem aktuellen Erdbeben kann es durchaus sein, dass die Zahl auch noch 6-stellig wird. Als damals in Lissabon die Erde bebte, war unser großer deutscher Dichter und Denker Goethe ein Junge von 6 Jahren, und später schreibt er im Rückblick: Der Knabe, also er selbst, der alles dieses, nämlich die Berichte von dem Erdbeben, wiederholt vernehmen musste, also sprich, das war damals Tagesthema, war nicht wenig betroffen. Gott, der Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erden, der ihm die Erklärung des ersten Glaubensartikels, so weise und gnädig vorstellte, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Ungerechten gleichem Verderben preisgab, keineswegs väterlich bewiesen. So hat er das erlebt damals als Junge, keineswegs väterlich bewiesen. Ja, liebe Gemeinde, so ein Erdbeben und auch andere Katastrophen, die erschüttern nicht nur die Erde, sondern auch den Glauben, das Gottvertrauen der Menschen. Wie Goethe sind wahrscheinlich auch viele von uns behütet aufgewachsen und christlich erzogen worden. Die Mutter saß abends am Bett und betete mit dem Kind: Gott möge es behüten und beschützen, seine Engel mögen auf es aufpassen. Das Kind war satt, das Bett war warm, alles war gut. Danke, lieber Gott, möchte man dann sagen, und es kommt aus vollem Herzen. Auch Hiob, von dem unser Predigttext erzählt, den wir gerade als Lesung hörten, mag mit seinen 7 Jungs, er hatte 7 Söhne und dann auch noch Töchter dazu, so gebetet haben. Gott hatte ihn nämlich mit unglaublichem Reichtum gesegnet. 7.000 Schafe und 3.000 Kamele besaß er und dann noch andere Tiere und Mitarbeiter noch und nöcher. Er war quasi ein Großunternehmer. Danke, lieber Gott, dass du so für uns sorgst, mag er gebetet haben. So wie wahrscheinlich auch viele unter uns. Wir haben keine 3.000 Kamele, zum Glück. Aber wir haben, die meisten von uns, sage ich mal, haben alles, was sie zum Leben brauchen, vielleicht sogar noch etwas mehr als das. Danke, lieber Gott, dass du so für uns sorgst. Das ist ein gutes, wichtiges Gebet. Martin Luther in seinem Morgen- und Abendsegen hat uns das ans Herz gelegt, dass wir so beten. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und so weiter. Hiob war glücklich und dankbar, und er hatte Gott nicht vergessen. Das ist schon etwas Besonderes, denn viele, die im Wohlstand leben, vergessen, an Gott zu denken und ihm zu danken. Gott freut sich an ihm in unserem Predigtabschnitt. Da wird ja dargestellt, wie Gott so auf seinem Thron sitzt und die Gottessöhne, da müssen wir uns vorstellen, das sind die Wesen, die wir Engel nennen, also himmlische, für uns unsichtbare Wesen, die treten so vor ihm an und er versammelt die um sich. Und da sagt er zu dem Satan, der damals auf Krawall gebürstet war, und das ist es ja bis heute, sagt er zu dem Satan: Hast du auch auf meinen Knecht Hiob aufgepasst? Seinesgleichen gibt es niemanden auf Erden. Er ist sozusagen der Musterknabe unter den Frommen, unter den gläubigen Menschen, deren Herz ganz bei Gott ist. 4 Adjektive werden mit dem Hiob verbunden. Er ist fromm, er ist rechtschaffen, er ist gottesfürchtig und er meidet das Böse. Also nicht nur mit dem Mund ist er fromm, sondern auch mit seinen Taten. Er meidet das Böse. Satan bricht nun eine Diskussion vom Zaun, wir haben es ja gehört. Ich sage es mal mit meinen eigenen Worten. Er sagt zu Gott, so unschuldig und aufrichtig, wie du denkst, ist der Glaube Hiobs keineswegs. Er glaubt nämlich nur deswegen, weil er reich ist und weil du ihn mit Wohlstand gesegnet hast. Deswegen ist er so fromm. Lass mich quasi ein Erdbeben in seinem Leben auslösen, also alles kaputt machen, was er hat. Dann werden wir ja sehen, was von seiner ach so aufrichtigen Frömmigkeit dann noch übrig ist. Gott lässt sich darauf ein, er gibt dem Satan freie Hand über Hiob. In einem ersten Durchgang nimmt Satan dem Hiob alles weg, Hab und Gut, seine Mitarbeiter, sein Unternehmen wird sozusagen platt gemacht, alle seine Söhne und Töchter sterben an einem Tag. Nun betet Hiob nicht mehr. Danke, lieber Gott, dass du so für uns sorgst. In dieser Situation kann kein Mensch so beten. So kann auch nicht der syrische Christ beten, der vor den Trümmern des Hauses steht, unter denen seine Frau und seine Kinder begraben sind. Aber Hiob betet. Es ist ein Gebet, das Gebet eines vom Schicksal Getroffenen, eines niedergeschlagenen Menschen, eines Menschen in allerhöchster Not. Das erste Gebet Hiobs heißt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. An diesem Gebet Hiobs wird ersichtlich, sein Glaube hat sich verändert, er ist tiefer geworden. Er ist nun befreit von vielen allerlei Hintergedanken. Es ist nicht mehr der Zweckglaube, so der Tausch. Herr, du schenkst mir viel Gutes und Wohlstand und dann preise ich dich auch schön, wenn du das schön machst. Diesen Glauben hat Satan dem Hiob ausgetrieben. Und denken Sie mal darüber nach, wie das bei Ihnen ist oder bei anderen Christen, die Sie kennen. Ich glaube, dass wir viel mehr in diesem Glauben drinstecken, als wir denken, so Gott ist der, der uns mit Guten, mit Wohlstand, mit einem angenehmen Leben überschüttet. Und dafür danken wir ihm dann auch. Wenn er es aber eines Tages mal nicht mehr so machen sollte, ja, dann ist die Frage, wie wird es uns dann gehen? Wie wird unser Glaube sich in einer solchen Krise bewähren? Satan lässt nicht locker. Er diskutiert ein zweites Mal mit Gott. Er sagt, na ja, ist ja kein Wunder. Ich durfte dem Hiob ja nur alles nehmen, was er hat und besitzt und was ihm lieb und teuer ist. Aber ihn selbst, seine Gesundheit, durfte ich nicht antasten. Und das ist dann jetzt in der Lesung auch, haben Sie das gehört? Satan bittet Gott darum, erlaube mir, dass ich den Hiob so richtig schlimm krank mache. Dann werden wir ja sehen, was von seiner so aufrichtigen Frömmigkeit noch übrig bleibt. Haut für Haut stand in der Lesung drin. Also wenn es einem an die Haut geht, dann ist es mit der Frömmigkeit, mit dem Glauben zu Ende. Gott erlaubt dem Hiob auch das. Er darf die Gesundheit Hiobs anrühren, nur sein Leben muss er ihm lassen, das bloße Leben. So bekommt Hiob also übelste Geschwüre, das Sprichwort gibt es bei uns ja noch, vom Scheitel bis zur Sohle, im Hebräischen heißt es umgekehrt, von der Sohle bis zum Scheitel. Er gilt als aussätzig und die Aussätzigen, die mussten damals ja raus aus der Stadt, dort, wo man den Müll hinbringt und auch noch verbrennt, damit nichts Unreines und Ansteckendes da ist. Und so haust der Hiob bei der Müllhalde der Stadt. Und da sitzt er in der Asche und sucht sich irgendeine Scherbe und kratzt sich, damit es ein bisschen Linderung gibt von seinem Schmerzen und von seinem Leiden. In dieser Zeit spielt sich in seinem Inneren ein Drama ab. Das Ausmaß dieses Dramas in seinem Inneren, das tritt dann zutage, als die drei Freunde, die ihn besuchen, in den folgenden Kapiteln des Hiob-Buches mit ihm diskutieren und ihn versuchen, alle möglichen Argumente zu finden, warum das doch richtig ist, dass er jetzt so leidet und dass er vielleicht schuldig geworden ist und so weiter. In dem Hiob, da ist Trauern, da ist Wut, da ist Klagen, da ist Weinen, da ist auch Trotzen Gott gegenüber und da ist Todessehnsucht. Die Musikalischen unter Ihnen kennen vielleicht die wunderschöne Motette von Johannes Brahms, Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen und das Leben den betrübten Herzen? Und da heißt dann, die sich fast sehnen und sind fröhlich, dass sie das Grab bekommen. Das ist auch ein Zitat von Hiob. Hiob ist so tief unten, dass es tiefer nicht geht. Und nun besucht ihn auch noch seine Frau auf dem Aschehaufen und setzt noch einen drauf. Hältst du noch immer fest an deinem naiven Glauben an diesen guten Gott? Ja, preise doch Gott und stirb. In unserer Lutherbibel steht, fluche Gott und stirb, so ist es auch gemeint. Im hebräischen Urtext ist tatsächlich das Wort für segnen oder preisen, barech. Preise doch deinen Gott. Und das ist natürlich sarkastisch gemeint. Du preise ihn doch. Ähnlich hat es übrigens damals bei dem Erdbeben in Lissabon auch der Philosoph Voltaire gemacht. Er hat eine bissige Satire, einen Roman geschrieben, denen gegenüber, die an einen guten Gott glauben und diesen verteidigen. Und ähnlich machen es heute atheistische Humanisten uns gegenüber. Ja, feiert ruhig euren Gott in diesen Gottesdiensten. Geht ruhig hin und singt, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Lobt doch euren guten Gott, der mit einem einzigen Erdbeben in der Türkei zigtausende Menschen zerstört. Auch da schlägt uns Sarkasmus entgegen. Hiob antwortet seiner Frau, was du sagst, ist töricht. Und dann sagt er einen wichtigen Satz. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Können wir das ähnlich den Atheisten heute auch sagen? Dahinter steckt ja das tiefe Vertrauen, Gott weiß schon, was er tut, auch wenn wir es nicht verstehen. Und wir müssen es auch gar nicht erklären. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Können wir wie Hiob an Gott festhalten, auch dann, wenn er uns in tiefes Leid stürzt? An Gott festhalten, auch mit Trauern, Wut, Klagen, Weinen, Trotzen, Verzweiflung, Todessehnsucht, aber an Gott festhalten. Es gibt viele Menschen, die in großem Leid sind, zum Beispiel auch in unserem Seniorenheim. Die sehnen sich danach, die beten dafür, dass sie sterben dürfen. Wir haben gehört, wie Jesus vom Teufel versucht wurde und widerstand. Und am Karfreitag werden wir hören, wie Jesus weinend, klagend, ja auch trotzend, aber an Gott festhalten wird. Ich bin überzeugt, dass das der Weg ist. Und insofern ist Hiob tatsächlich für uns ein Glaubensvorbild. An Gott festhalten, auch wenn er Böses schickt. So wie es auch Psalm 73 in wunderbaren Worten sagt. Herr, wenn ich nur dich habe, heißt es da, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet. So bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Für Hiob hat es sich gelohnt, an Gott festzuhalten. Zuletzt, nach all dem Leid, wurde er rehabilitiert und erlebte noch sehr gute und glückliche Jahre. Auch bei uns wird es so kommen, wenn wir an Gott festhalten und am Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Nach all dem Leid der Welt werden wir in seinem Reich Glück und Seligkeit erleben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.